Willkommen zur Liedkultur. Heute mit Huckel und einem noch nicht so ganz genau definierten Thema. Hallo Huckel.
Hallo.
Ja, dann sag doch mal, wer du bist.
Huckel. aus dem CCC bekannt und aus einem anderen Podcast, den Mobile Max.
Mhm.
Und ich mache so diverse Dinge.
Ja, du bist auf jeden Fall schon mal ein Mac-User. Seit eh und je. Und du bist auch einer derjenigen, die mich so ein bisschen davon überzeugt haben, auch einen Mac zu nutzen. Mhm. Und daher.
Ja, ich bin auch gerne Evangelist, ja.
Aha.
Kein Verbissener, aber.
Ja.
Ja, und ansonsten programmiere ich halt so ein bisschen Websachen rum,
mhm,
und administriere Server und erzähle Kunststudenten, wie Computer funktionieren.
Ah ja, na, das ist ja auch was wert.
Ja, hoffe ich.
Da bist du ja richtig an einer fremden Terrain, denn die Kunststudenten sind ja vielleicht nicht so computeraffin, oder?
Ja, also ich habe ja da auch mal studiert.
Mhm.
Und dann habe ich mich entschlossen, dass das mit dem Gestalten nichts für mich ist. Und dann habe ich da aber schon die Server administriert in dem Haus. Und dann wurde ich danach sozusagen wieder gleich angestellt, nachdem ich mich habe exmatrikulieren lassen als Server-Administrator. Und es gab aber keine Administratorstellen, sondern nur künstlerische Mitarbeiterstellen.
Mhm.
Deswegen ich eine künstlerische Mitarbeiterstelle bekommen habe und damit auch einen Lehrauftrag. Und den fülle ich jetzt sozusagen damit aus, den Studenten das Internet zu erklären und so.
Ja, das ist doch eine schöne Sache. Also
ja.
Klingt ganz gut. Und es ist auch so die schöne Schnittstelle zwischen Kultur und Technik. Das ist auch was wert.
Ja, das ist auch ganz hilfreich, wenn man schon mal beide Seiten gesehen hat. Die Gestalter und die Programmierer, weil die verstehen sich ja meistens nicht.
Genau.
Und wenn man da beides kennt, dann kann man vermitteln und potenzielle Konfliktherde gleich ausräumen. Naja.
Ja, naja, das ist ja schon ganz gut. Das heißt also, du bist auch ein guter Gesprächspartner für diesen Podcast. Und ich wollte ja eigentlich mit dir mehrere Podcasts machen. Einen über Gitarren.
Ja.
Warum wir den jetzt nicht machen, nicht so wirklich machen, können wir nachher noch erklären. Dann wollte ich mit dir mal über Seinfeld sprechen. Das können wir dann heute auch noch tun. Und dann wollte ich mit dir noch einen machen über Kinofilme, allerdings dann auch noch mit Evelyn und Dennis.
Mhm.
Dazu brauche ich erstmal neues Equipment, das kommt aber nächste Woche und dann bin ich ausgestattet. Ja, und
dann baust du dein Podcast-Imperium weiter aus.
Ja, naja, so viel mehr wird es wohl nicht werden.
Huckel ist der, der immer so hörbar einatmet, wird ja gesagt. Siehst du, ich habe ja gesagt, in dieser Mikrofonposition.
Ja, dann mach das Mikrofon weiter runter und ich stelle es wieder etwas lauter, auch wenn es dann am Ende schnarrt.
Also ich höre mich nicht einatmen, aber.
Ich höre dich auch nicht einatmen, also. Da habe ich schon ganz andere.
Vor allen Dingen, jetzt ist das Mikro ja auch noch so weit weg, also von daher.
Ja, nee, also das kann nicht sein.
Das kann nicht sein. Und außerdem, meine Entschuldigung ist auch immer, dass ich Heuschnupfen habe und sowieso irgendwie mit meiner Nase immer viel zu tun habe und dann.
Ja.
Ist das halt so.
Genau, ja, da müssen die Leute mit leben. Das ist auch eine Charaktereigenschaft. Ja, dann wollte ich mit dir nicht über Heuschnupfen sprechen, sondern vielleicht noch zu einer anderen Gelegenheit mal über Motorradfahren.
Ja.
Ja, gut. Also fangen wir mal mit den Gitarren an. Warum sprechen wir heute nicht über Gitarren?
Ja, ich weiß ja auch nicht irgendwie, also ich habe ja irgendwann mal relativ spät mir überlegt, dass ich doch nochmal irgendwie so musikalisch unterwegs sein möchte und habe ja mir eine Gitarre, zwei habe ich mir besorgt, eine davon gekauft und eine ganze Weile auch so vor mich hingeübt und so, allerdings nie zu einem großartigen Level, ja, also ich kann so ein bisschen halt vor mich hin schrammeln, ein paar Akkorde, ein paar Lieblingslieder so amateurhaft nach spielen oder so für mich ein bisschen Spaß haben, aber ich bin halt tatsächlich weit davon entfernt, irgendwie irgendwas darüber zu sagen. Also zumindest wüsste ich wahrscheinlich über Gitarren auch nicht viel mehr als du. Oder vielleicht weißt du sogar mehr.
Ja, das weiß ich nicht. Nee, ich hab zwar Musik gemacht, aber nie mit Gitarren. Also ich habe mal ein bisschen Klavier gespielt und ich habe mal ein bisschen Posaune gespielt. Das war alles lange her. Klavier spielen kann ich schon gar nicht mehr. Posaune geht noch so.
Hast du eine?
Ich habe eine, ja.
Cool.
Ja. Und aber Gitarren, naja, wir können nicht zusammen auftreten, weil Gitarre und Posaune sich nicht so gut verträgt, glaube ich.
Das würde ich aber nicht sagen. Das naja, geht alles.
Das geht alles.
Mit der richtigen Interpretation.
Ja, gut, wenn du natürlich die Gitarre verstärkst, klar. Also die Klassikgitarre würde mit der Posaune untergehen. Aber natürlich eine verstärkte Gitarre würde schon gehen.
Ja, naja, und auf jeden Fall, keine Ahnung, hat sich irgendwie allerdings das wohl rumgesprochen und irgendwie ist da so ein Bild entstanden, dass ich irgendwie ganz fleißig Gitarre spielen würde. Und dann dachtest du wahrscheinlich, cool, dann machen wir doch mal einen Podcast über Gitarren, ohne zu wissen, dass ich da total amateurhaft bin und
Naja, du hattest aber erst gesagt, das könnten wir mal machen.
Und ja, ich hatte mir das halt eher so, so ein paar Stücke und Gitarristen und so weiter erwähnen und zeigen und so. Das wäre auch ganz cool gewesen. Allerdings zeichnete sich halt später noch so ein bisschen ab, dass es tatsächlich auch um Gitarrenspiel selbst gehen soll. Und
aha.
Naja.
Also sprechen über Gitarrenstücke und Gitarreninterpreten und so, das ist natürlich auch eine Alternative, hatte ich ja auch gedacht, aber das scheiterte ja dann so ein bisschen daran, dass wir diese Sachen nicht vorführen können. Ne?
Ja.
Das ist halt immer ein bisschen dumm, wenn man über Gitarrenmusik spricht und dann nichts hörbar machen kann, also was modernere Stücke angeht. Weil die Komponisten ja immer 70 Jahre tot sein müssen, bevor man da irgendwie was machen kann.
Ja.
Und
da müssen wir noch ein paar Jahre warten, dann können wir aber immerhin schon mal so die ersten Werke Rock'n'Roll aus den 50ern oder was?
Ja, stimmt, die sind ja alle früh gestorben wegen der Drogenerfahrung oder der mangelnden Erfahrung.
Also so in 10 Jahren vielleicht, da können wir dann die ersten aus der Mottenkiste rausholen.
Ja.
Gitarre, ich könnte jetzt höchstens halt noch sagen, warum jetzt überhaupt Gitarre und kein anderes Instrument und eigentlich war das so, weil eine Gitarre alleine halt schon, kannst dich halt mit in den Park setzen und da 100 Leute mit unterhalten letztendlich, ne? Also da braucht man nichts für,
genau,
außer die Gitarre.
Ja.
Weiß nicht, ja okay, vielleicht mit einer Posaune schafft man es auch, aber zum Beispiel so Klavier oder sowas, das kann man halt mal nicht eben mitnehmen und so weiter.
Mit der Posaune hast du halt immer nur eine Stimme, das ist halt das Problem.
Auch das,
das
genau.
Macht es dann irgendwie langweilig. Also du brauchst halt irgendwie noch so eine Begleitung und auf der Gitarre hast du halt die Möglichkeit, dass du halt mehrstimmig spielen kannst. Du hast halt gleich deine Akkorde mit dabei.
Ja, und wie gesagt, eben kannst du auch super viele Musikstile damit abbilden vom, was ist denn eigentlich so das klassische Lagerfeuerlied? Also in den Gitarrenbüchern, da wird das immer die Lagerfeuerlieder gleich als erstes erwähnt, aber mir fällt jetzt gerade auch keins ein. Naja, und dann habe ich da mir halt so eine billige Gitarre irgendwie gekauft mit Empfehlung eines Freundes und seitdem klimper ich da halt wie gesagt rum, aber ich habe leider viel zu wenig Zeit, um das mal noch so richtig zu machen. Also eigentlich sowas muss man halt auch wirklich von klein auf machen, damit das was gibt. Also
ja, wie anfangen.
Genau, wer jetzt Kinder hat, gleich dazu nötigen, irgendein Instrument zu lernen, die werden es einem später höchstwahrscheinlich danken.
Das stimmt, da ist bestimmt was dran. Ja. Was hast du denn für eine Gitarre gekauft? Ein No-Name-Produkt? Oder irgendwie?
Naja, so...
Yamaha?
Nee, es gibt ja so verschiedene Bauformen von E-Gitarren. Also ich habe halt irgend so eine kleine Akustikgitarre, die relativ schrottig ist und auch No-Name, keine Ahnung. Und dann gibt's halt bei den E-Gitarren ja verschiedene Bauformen, wie gesagt. Und ich wollte ja immer gerne eine Les Paul-Gitarre haben.
Was ist das?
Ich weiß nicht, also der Herr heißt Les Paul, nachdem die Gitarre benannt ist. Und das ist so ein Musiker und der ist auch, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch lebt, aber wenn, dann ist er schon sehr alt. Und der hat halt mit Stromgitarren experimentiert und selber welche gebaut. Und irgendwann hat Gibson, auch eine sehr große, so ein sehr großer Gitarrenhersteller, halt sich die Rechte an dieser Les Paul-Gitarre gesichert und verkauft seit eh und je jetzt diese Les Paul-Gitarren. Die haben halt so eine bestimmte Form einfach.
Les mit zwei S? Oder?
Nee, einfach nur L-E-S und dann Leerzeichen Paul. Oh, gibt es auch einen länglichen Wikipedia-Artikel dazu.
Ja, wurde hier gerade schon reingepastet in die Shownotes.
Genau.
Super, also die auch wenigen Hörer hätte, sind echt klasse.
Ja, und die zeichnet halt so ein fetter Sound aus. Also auch wenn die Technik eigentlich bei den Gitarren relativ gleich ist, letztendlich bei den E-Gitarren, weiß nicht, hat die Les Paul-Bauform sozusagen nochmal einen ganz besonderen, wie sagt man, Braten. Also die klingt halt speziell sozusagen. Und naja, auf jeden Fall sieht es auch noch schick aus und so eine wollte ich halt haben. Und dann gibt's hier bei Music Store, wo habe ich die eigentlich her? Doch, ich glaube bei Music Store, genau. Ich habe mir die sogar im Internet bestellt, weil ein befreundeter Musiker meinte, dass er die für einen Proberaum auch hat, so als Alltagsinstrument und die sei für ihr Geld total super.
Mhm.
Dann habe ich die bestellt und die war tatsächlich auch total super für das Geld. Also die hat, was ja zum Beispiel total das Schlimmste eigentlich bei so einer E-Gitarre ist, wenn der Hals geschraubt ist. Ja.
Mhm.
Mein Hals ist geschraubt. So, da fängt es schon mal an, ja. Mhm. Und dann so diese Metallapplikationen, die Pickups oder da, wo die Saiten halt eingefädelt sind, das ist halt so auf Gold gemacht, aber das war nach ein paar Wochen auch schon abgerubbelt. Sozusagen das Blattgold oder was auch immer. Das, also
Blattgold?
Naja, nee, also,
das heißt, muss ja schon sehr teuer
gewesen sein. Wie sagt man denn zu diesem Goldimitat? Farbe einfach wahrscheinlich, oder?
Ja, ja.
So, sind noch keine Knöpfe abgefallen und sie klingt auch immer noch ganz passabel, aber es ist halt schon wirklich ein sehr günstiges Modell.
Mhm. Ja.
Aber ja, funktioniert. Und dann habe ich auch noch so einen ganz schrottigen Verstärker und ja, wie gesagt, bin da echt puristisch unterwegs.
Mhm.
Wenn überhaupt. Und zur Zeit komme ich halt auch gar nicht dazu, deswegen gibt es da bestimmt unter den Hörern Leute, die halt irgendwie viel mehr Ahnung davon hätten. Und,
ja klar, es gibt ja auch einen Gitarren-Podcast, für den ich dann auch noch gleich werbe, die Gitarrenstimme.
Habe ich auch schon mal
gehört. Einer von denen ist ja auch Fan hier. Und
der hat mich nämlich auch schon im Twitter ausfragen wollen dazu. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ich kann doch dazu gar nichts erzählen.
Ja, du bist zu bescheiden. Also du hast jetzt schon so viel erzählt zu dieser Willig-Gitarre und so. Also fand ich schon ziemlich interessant. Also als jemand, der gar keine Ahnung hat. Also,
ja, aber die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, die werden jetzt gleich die Hände über den Kopf schlagen und sagen, oh mein Gott.
Ja. Naja, gut.
Ja. Also dies ist kein
autoritativer, würde ich eher sagen.
Ja, genau. Gitarren-Podcast.
Ja, so, es steht ja auch wenig über Gitarren.
Genau.
Und das Wort unverhofft, das kann ich auch gleich bei der Gelegenheit erklären, sonst vergesse ich es wieder. Das ist also auch ein seltsames deutsches Wort, weil es eigentlich das nicht bedeutet, was es aussagt. Also unverhofft heißt ja eigentlich, dass es nicht erhofft wurde oder nicht gehofft wurde. Ver ist halt eine Verstärkung, deshalb verhoffen ist wie hoffen. Und man sagt ja, er ist unverhofft gestorben und meint dann nicht, dass man darauf gehofft hat, dass er stirbt, sondern dass das irgendwie völlig unerwartet war. Wobei man unerwartet auch bei positiven Sachen sagen kann. Er hat unerwartet gewonnen, aber er hat unverhofft gewonnen, klingt nicht so positiv. Also das bedeutet irgendwie das Gegenteil von dem, was es aussagt. Also, dass man gerade das Gegenteil gehofft hat.
Verstehe. Und jetzt haben alle gehofft, dass es um Gitarren geht. Und jetzt müssen wir sie mit billigen chinesischen Les Paul-Nachbauten und
mit geschraubten Hälsen
abspeisen, ja.
Ja, aber du spielst ja jetzt keine Lagerfeuerlieder, sondern was anderes, ne?
Ja.
Du kanntest ja keine. Ich habe ja jetzt hier mal im Chat geschrieben, heute hier, morgen dort.
Ja, nee, also ich bin sozusagen irgendwann als so vom Übergang Kind zu Jugendlicher, ja, da entscheidet sich ja, glaube ich, auch so sein primärer Musikgeschmack dann irgendwann. Am Anfang hört man ja alles.
Mhm.
Und irgendwann, stelle ich mir zumindest so vor, war auch bei mir so, ging es dann so in eine spezielle Richtung und ja, bei mir war es dann halt Rock'n'Roll.
Mhm.
Ich glaube, ich habe irgendwann mal so eine Kassette von Queen sogar in die Finger gekriegt. Oh. Greatest Hits 1 und 2 waren das sogar, glaube ich.
Eine Musikkassette?
Ja.
Ich glaube, das musst du den Hörern erklären.
So Walkman, nee, Walkman kennt noch jeder, glaube ich.
Ja? Naja. Ja.
Naja, ein Tonband jedenfalls. Und das ging total ab. Das habe ich bestimmt habe ich unzählige Male rauf und runter gehört. Und seitdem ging es auch immer mehr in diese Stromgitarrenrichtung. Und deswegen, ja, also hatte ich auch immer eigentlich so im Hintergrund das Bedürfnis, entweder Schlagzeug oder Gitarre. Mhm. Naja, und dann, was war eigentlich die Frage?
Ja, also was dein Musikgeschmack ist.
Ach so, ja. Schon sehr Stromgitarren. Lastig, also Rock'n'Roll. Mhm. Das ist jetzt ja auch wieder so eine Definitionsfrage, ne? Also dieser.
Ja, was ist Rock'n'Roll und was gehört dazu? Oder?
Ja, naja, also es gibt ja auf jeden Fall Rock und Rock'n'Roll. Mhm. ich habe da allerdings auch nur eine unfachmännische Definition für mich selbst gefunden. Mhm. Und aber wie macht man das jetzt ohne Hörbeispiele?
Ja,
naja, es gibt ja halt, weiß nicht, also wenn man so Bands wie AC/DC oder Oasis oder ja die Rolling Stones natürlich auch, ja, also da, ach, das ist so ein ganz, also ein rollender, es rollt so vor sich hin, der Rock. Mhm. Also ich weiß nicht, so sehr melodisch auch und gut zum Mitgrölen im Stadion auch.
Ja.
Also es gibt ja auch dann andere Rockstücke, wo dann halt so die Akkorde nicht ausklingen, wo das alles so abgehackt ist und so auf ja, also die Gitarre schon oder ihren Klangeigenschaften schon so weit verfremdet, dass es dann halt, weiß ich nicht, irgendwie nicht mehr wie gerollter Rock klingt, keine Ahnung.
Aber gerollter Rock ist halt immer mit Gitarren. Also da spielt die Gitarre irgendwie so eine ganz wichtige Rolle.
Na, da gibt's auf jeden Fall mindestens eine Lead-Gitarre natürlich, ja, die irgendwie mit Soli und anderen Spirenzchen den Marsch vorgibt. Und dann gibt's ja im Idealfall natürlich noch mindestens eine Begleitgitarre, die so mit Akkorden das Ganze untermalt. Mhm. Dann natürlich noch die Bassgitarre. Und wenn es ganz großartig ist, dann gibt es ein oder zwei Leadgitarren und so zwei Begleitgitarren und einen Bass und so. Und wenn die dann alle zusammenspielen, dann ist ganz großes Kino bei mir.
Ah ja. Und was ist so dein Highlight? Was ist, hörst du jetzt gerade? Also ich meine, ich weiß ja so ein bisschen, was du hörst, weil
du mir auf Last.fm folgst.
Nein, das auch. Aber ich höre es immer direkter, weil du in meinem Auto immer irgendwelche CDs hinterlässt.
Stimmt.
Und dann schalte ich ein und dann geht's da so richtig ab. Wie kann ich auf den Autoverkehr konzentrieren?
Naja, also es gibt da so diverse Bands, die, also so wie man beim Bier sagt, quasi Biere, die sich ans Reinheitsgebot halten oder Pizza nach neapolitanischer Art, ja, also die so einen bestimmten Reinheits-Dingsbums verfolgen. Also gibt's das auch irgendwie für mich beim Rock'n'Roll. Und da gibt's halt irgendwie die Bands, die sozusagen auch Spargel und Rotkohl auf die Pizza tun würden.
Mhm,
und
genau.
Die Bands, die die Margarita klassisch servieren sozusagen. Naja, und da naja, Queen ist halt da schon irgendwie eigentlich dran vorbei. Also in ihren späteren Werken, da war das ja auch sehr 80s und 90s lastig.
Mhm.
Wobei eigentlich eher 80s lastig, also so mit Synthes und komischen Effekten. Deswegen würde ich die auf jeden Fall schon mal nicht dazu zählen.
Ich finde hier, es gibt hier auf der Wikipedia-Seite von Rock'n'Roll ein tolles Diagramm. Und da suche ich jetzt gerade.
Im Deutschen oder Englischen?
In der deutschen Wikipedia. Das ist aber, glaube ich, aus der englischen Wikipedia übernommen, weil das als englisch beschriftet ist.
Rock and Roll?
Ja, Rock N, also Rock Apostroph N Apostroph Roll.
Ja.
Wie schreibt man das, glaube ich?
So, und da gibt es irgendwo ein Diagramm, Holy.
Ja, und da sehe ich jetzt irgendwie Queen nicht.
Ja, die alles sind jetzt
Unbekannte.
Auch...
Elvis Presley kennt man.
Ja.
Billie Haley kennt man, ja.
Also auch Queen, wie gesagt, würde ich da auch gar nicht so richtig dazu zählen.
Mhm.
Ja, wie gesagt, ich habe ja auch keine Ahnung, deswegen würde ich das auch gar nicht hier so anhand von irgendwelchen Definitionen und Historien aufzählen.
Aber ist ja schon mal interessant, dass du auf der einen Seite sagst Queen, auf der anderen Seite aber sagst, du bist mehr für das Reinheitsgebot. Oder
ja, das ging halt damit los.
Ah ja.
Und irgendwie die nächste Band, wo das so sich verstärkt hatte, war dann auch noch so eine aus der Moderne, nämlich Oasis, ja, die auch viel gehasst und viel gemocht wurden. Also damals, als die rauskamen, fand ich die auch voll blöd, weil jedes Mädchen in der Schule ankam oder so und meinte, ja, ich kann Wonderwall auf der Gitarre spielen, wo man es doch schon den ganzen Tag rauf und runter im Radio gehört hat.
Mhm. Ist denn das so leicht nachspielbar alles?
Naja, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich sind die Oasis-Songs schon auch da gibt es auch wieder die Leute, die richtig Gitarre spielen können, die sagen, was die da machen, das ist alles Kinderkram.
Mhm.
Das ist auch in großen Teilen wahr. Andererseits sind das jetzt nicht so eine Anfängerakkorde die ganze Zeit. Also die machen da auch so Sachen, wo man schon echt zumindest ordentlich greifen können muss. Also bei Rock'n'Roll genau ist ja auch noch so, dass drei Akkorde ja ausreichen, ne, für ein erfolgreiches Rock'n'Roll-Lied.
Mhm, das habe ich auch gehört.
Ja, das ist so genau wie bei dem Reinheitsgebot für Pizza, ja, oder bei Pasta italienischer, wo nur irgendwie Hartweizen, Grieß, Eier und Wasser ran dürfen.
Genau.
Ja. Dürfen in echte Rock'n'Roll-Songs auch nur drei Akkorde rein. Nein, Quatsch. Aber bei Oasis ist das wie bei vielen Rock'n'Roll-Bands genau so. Also die kannst du oft an einer Hand abzählen, die Akkorde, die da vorkommen. Aber wie gesagt, also ich habe da eine ganze Weile gebraucht, bis ich da irgendwie die Soli so ansatzweise vielleicht mal nachspielen konnte oder irgendwie flüssig irgendeine Akkordserie hintereinander spielen konnte.
Mhm.
Wonderwall ist jetzt ein sehr dankbares Stück tatsächlich, da kommt man relativ schnell dahinter, wie das funktioniert.
Und gibt es irgendwas, was so total schwer ist, wo dann auch alle Kenner sagen, oh ja, kann ich nicht und so?
Du meinst den Johann Sebastian Bach, der
ja, Rockmusik? Genau, also was ist da echt mal, also ich habe ja keine Ahnung. Und wenn ich dann auf irgend so jemanden treffe, der sich da als Rock'n'Roll-Kenner ausgibt, dann will man ja mitreden. Also angenommen, ich treffe den wie heißt er noch, den ehemaligen Verteidigungsminister, ich habe den Namen schon völlig verdrängt, der mit dem Plagiat, genau, bei dem wird ja immer kolportiert, dass er so auf Rock'n'Roll steht, und dann wäre es natürlich eine innere Genugtuung herauszufinden, dass er keine Ahnung hat.
Ja, naja, ach, das ist so ein weites Feld. Also,
ich werde die nicht treffen. Also
ja. Ja. Aber ich meine, also es gibt ja hier so die Helden, die ja immer genannt werden, hier Carlos Santana oder wie heißt der andere? Ich vergesse immer seinen Namen. Ganz berühmt. Der mit dem Schnauzbart, der hier auch bei Crossfire mal war.
Was ist Crossfire?
Na, hier diese Sendung mit diesem, aber Fox News, oh Gott, jetzt gehen wir die Tom, nicht Tom. Aber
wir haben einen Chat, hallo.
Naja, also es gibt halt auf jeden Fall so ein paar Gitarrenhelden, ja, die oft genannt werden. Mir fällt jetzt gerade nur Carlos Santana ein und den finde ich total doof. Und es gibt ja auch so ein paar Gitarristen, die irgendwie bester Gitarrist der Welt irgendwie Awards gewonnen haben. Irgendwie der Slash von Guns N' Roses, den ich auch eher nicht so toll finde. Oder Brian May von Queen eben.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt finde ich keinen einzigen von denen wirklich toll. So, das ist halt und schwierig nachzuspielen ist wahrscheinlich so alles, was nicht so einstudiert ist, sondern irgendwie bei den Leuten auch so improvisiert kommt. Also hier im Chat wird auch gerade Jimi Hendrix genannt, der irgendwie schon auch bei seinen Stücken immer so ein Gefühl der Improvisation verleiht. Ja, auch wenn du die Live-Auftritte hörst, das klingt ja jedes Mal anders.
Ja.
Und jedes Mal gibt er sich einen kleinen anderen Film sozusagen dazu. Oder Jack White von den White Stripes, der ja auch einen sehr improvisierten Stil pflegt, sowas nachzuspielen, dass es so klingt, ist bestimmt schwer.
Ja.
Also ja. Wonderwall oder so, alles, was so ein bisschen so in die Pop-Richtung geht, was halt sowieso eingängig sein muss oder ist, damit es populär werden kann. Das kannst du wahrscheinlich genauso gut nachspielen, dass es auch quasi fast 1:1 so klingt. Aber ja, so die Leute, die so ein bisschen mehr abgehen, Angus Young von AC/DC, achso, das ist ja eigentlich mein Gitarrist-Held.
Aha, Angus Young.
Ja, das ist auch einer von den Gitarristen-Helden, der macht halt das, der immer in dieser Schuluniform auf den Konzerten
umherhüpft. Ja, ich sehe hier gerade in der Wikipedia, sogar der deutschen Wikipedia, man glaubt es kaum.
Ja, der spielt halt, also das ist, hier genau, einer im Twitter meint gerade, Frank Zappa ist noch einer dieser.
Ah ja, Frank Zappa, ja genau, den kenne ich auch, ja, also vom Hörensagen.
Ja, finde ich, aber naja, ja. Anyway. Und bei AC/DC, ne, ich habe, ist eigentlich auch so eine Band, die so von den Texten und so eigentlich nicht so meins ist. Aber dann habe ich mir doch mal einen Live-Auftritt so auf DVD von denen angeguckt und die rocken halt auch immer noch ganz schön für ihr Alter. Und der Angus Young, der springt halt auf der Bühne umher, rollt sich mit der Gitarre, spielt einhändig Gitarre, auch ein ganz großer Move. Der hat so alle Tricks im Ärmel sozusagen. Und versteht es auch alleine. Also er steht dann manchmal minutenlang alleine auf der Bühne und versteht es dann ein ganzes Stadion mit seinem Gitarrenspiel und seinen Faxen zu unterhalten. Das ist schon ein ganz großer Sport auf jeden Fall. Ja. Also vor allen Dingen so diese kleinen Tricks, so wie einhändig Gitarre spielen und so, das kommt dann natürlich besonders gut.
Das kann man denn, also einhändig kann man doch gar nicht viel spielen. Also ich meine,
ja doch, er hält halt mit den Zeige- und Mittelfingern die Saiten sozusagen und mit dem kleinen Finger zupft er die dann sozusagen.
Ah ja.
Und so eine Spirenzchen, sage ich mal. Ne? Ja, und der schafft das halt ganz gut. Ja, und ein anderer, der eigentlich noch total toll ist, so für sich alleine, ist Jonathan Richman. Zumindest finde ich den ganz toll, weil...
Jonathan Richman, da habe ich ihn, ja.
Ja, auch ein absoluter Held von mir. Der ist noch älter?
Ja, als der...
Angus Young?
Ja, Angus
Young. Tatsache?
Ja, oh, 51 geboren. Er ist jetzt auch nicht wirklich alt.
Ja, also... Nee, aber ich dachte jetzt nicht, dass er älter ist als Angus Young. Guck ich doch auch mal gleich. Ja, und Jonathan Richman, der, da kann man ja mal kurz die Geschichte erzählen.
Ja, mach
der
das.
Hing früher immer mit Velvet Underground rum und fand die total toll. Also erst fand er sie total toll und dann ist er, obwohl er noch minderjährig war, irgendwie immer zu den Konzerten hin und hat die irgendwie genervt und irgendwann haben sie gesagt, ja komm halt rein. Und dann hat er mit denen irgendwie ein Jahr oder so rumgehangen und irgendwann hat er eben Lust gehabt, selber Musik zu machen, hat seine eigene Band gegründet namens The Modern Lovers. Und die Musik klingt schon so, als könnte man erahnen, dass das von Velvet Underground auch irgendwie Spuren enthält. Die haben genau ein Album produziert, wie man es ja auch Rock'n'Roll ideal typischerweise macht und dann auch gleich sein gelassen. Und danach hat er nur noch eigentlich ein Solo-Programm gemacht. Also er hat immer noch einen Schlagzeuger, aber er ist alleine mit der Gitarre auf der Bühne und nur Schlagzeug als Begleitung.
Also hier sind mehrere Alben genannt.
Ja.
Welche ist es denn? The Modern Lovers, oder?
Genau, sie haben halt nie ein richtiges aufgenommen, sondern sie haben ein paar Songs aufgenommen und eigentlich wollte er gar nichts veröffentlichen. Und dann hat die Plattenfirma irgendwann gesagt, können wir nicht noch ein Album da rausquetschen? Und er meinte, ja gut, wenn ihr unbedingt wollt. Und das ist dieses eine Album The Modern Lovers und alles, was danach kam, ist nur nochmal irgendwelche Demo-Tapes zusammen geklaubt und die ganzen anderen Alben hier, Jonathan Sings und Jonathan Richman und so weiter, das sind halt sowieso eher alleine nur noch.
War der nicht sogar kürzlich auf Tournee in Deutschland?
Na, ich habe den vor einem Jahr oder zwei mittlerweile schon mal gesehen.
In Nürnberg oder so?
Kann sein, der ist auch immer noch unterwegs.
Ich war schon mal auf der Seite, sehe ich gerade hier. Meine History erinnert sich. Und das kann ja eigentlich nur durch dich gekommen sein.
Naja.
Ich sonst so wenig Zugang zu dem Thema.
Kann sein, dass ich den mal getwittert habe oder sowas. Auf jeden Fall, der kann halt auch mit er alleine mit der Gitarre einfach irgendwie ein ganzes Konzert bespielen und ist einfach cool und macht Spaß und der hat alle möglichen Stile drauf, ja, also spanisches Gitarrenspiel oder eben so Rock'n'Roll oder Country oder was auch immer.
Will ich haben. Hör ich mir mal an.
Na, es gibt eine DVD von dem sogar, die habe ich auch.
Ich greife da auf deine Bestände zurück.
Genau, ich gucke mal gerade. Jonathan Richman live kann man wahrscheinlich bei Amazon finden. Und da spielt er in San Francisco. Und das ist halt wirklich eine schöne Performance. Es geht irgendwie so anderthalb Stunden und er ist da ganz alleine und unterhält da alles.
Ja.
Voll gut. Jonathan Richman. Sowas gibt's leider noch nicht im iTunes.
Ja, aber das ist schlecht, weil ich mir jetzt bald einen neuen Computer kaufe, der wahrscheinlich keinen DVD-Slot mehr hat. Und dann wird's schwierig. Naja.
Ah, ich gucke gerade mal, aber warum gibt's denn hier keine DVDs?
Urheberrecht.
Naja, also der ist auf jeden Fall bei mir auch noch ganz hoch im Kurs, wenn es so darum geht, Gitarrist zu sein. Und
der macht auch schon, hier steht zum Beispiel Wegbereiter des Punk. Das ist ja dann kein richtiger Rock'n'Roll mehr.
Punk-Rock
ist ja gar nicht was anderes, ne?
Ach, naja, da gibt's ja auch wieder solchen und solchen Punk-Rock. Also richtig punkig ist das, was er da gemacht hat, glaube ich nicht. Wobei man ja auch sagt, glaube ich, ja, weiß nicht, Punk hat mich nie so interessiert, von daher kann ich da jetzt gar nicht so richtig ausholen, aber ich würde den schon noch so unter Rock'n'Roll eher einordnen, glaube ich. Also Garage Rock ist ja noch so eine Kategorie vielleicht, also die nicht so hoch produziert ist, sondern tatsächlich eben so klingt wie gerade in der Garage mit irgendwie einem Tonbandgerät aufgenommen. So ein bisschen schrammelig halt. Wenn das irgendwelche Leute schon als Punk dann bezeichnen, vielleicht.
Ja, gut, naja.
Und dann, dann könnte man noch abschließen, also dann, wenn man mal drei genannt hat, ist noch eine Band total großartig, The Brian Jonestown Massacre.
Gibt es auch in der Wikipedia.
Muss relevant sein.
DJM. Neo Psychedelia heißt es.
Genau. Die habe ich irgendwann mal zufällig gefunden, glaube ich, sogar tatsächlich über Last.fm. Ja. Und dann habe ich irgendwie einen Film davon gesehen, weil der gerade rauskam und der heißt Dig, also D-I-G, Ausrufezeichen. Und da geht es darum, dass so eine Filmkunststudentin irgendwie 10 Bands in L.A. vom Start bis zur Karriere begleiten wollte mit der Kamera. Und am Ende sind nur noch 2 Bands übrig geblieben, die Dandy Warhols und The Brian Jonestown Massacre. Und wenn ich mich nicht irre, hat sie dann 14 Jahre die sogar begleitet. Oder nee, es waren 7 Jahre, glaube ich nur, oder? 14? 14 klingt zu viel. Sagen wir mal 7. Und das dann sozusagen in diesem Film münden lassen. Und der war halt total cool, weil das so am Anfang vom sogenannten Indie-Rock war. Also wo eigentlich so die Musikindustrie im Zenit war, ja, irgendwie, wenn es darum ging, Gewinn zu machen und Künstler groß zu machen, Stadien zu füllen. Da gab es dann eben die ersten, die sozusagen wieder so Startup-mäßig sozusagen in der eigenen Garage angefangen haben, Musik zu machen und nicht über die Vermarktung von der Plattenfirma bekannt zu werden, sondern so von klein auf das selber zu machen. Einfach, wenn es die Leute cool finden, wächst es von alleine.
Genau.
Und da sieht man sozusagen den Unterschied, weil die Dandy Warhols, die nehmen halt diesen Kommerzpfad. Die haben noch kein Album draußen und kriegen schon ein Musikvideo für $100,000 oder sowas. Und die Brian Jonestown Massacre Jungs, die sind bis zum heutigen Tag halt ohne Major-Label-Plattendeal geblieben. Das einzige Mal, wo sie Geld von der Plattenfirma bekommen haben, haben sie dafür benutzt, irgendwie um ein ganzes Haus als Studio einzurichten, damit sie auch ohne die Plattenfirma noch Musik machen können.
Oh ja, ich will auch ein ganzes Haus als Studio. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit mal auf Flatter hinweisen.
Und das ist natürlich auch total großartig, ja, wenn man da schon so Rock'n'Roll-Purist ist, wenn die dann auch noch hier ohne großes Plattenlabel agieren. In der Doku meinte er auch irgendwie, das erste Album hat mich $14 gekostet. Irgendwie hab einen Drummer gefunden, hab ihm alle Songs beigebracht und am Ende des Abends hat mir alle Songs recorded.
Ja.
Und hört man sich das Album an und es rockt. So.
Ja.
Und ja, das ist, hier fällt mal, geht ab. Und ja, die Band und der Frontmann im Besonderen, die sind auch so noch Rock'n'Roll-Helden von mir. Und dann kann man jetzt vielleicht abschließend zu diesem Gitarrenthema, oder vielleicht auch nicht abschließend, aber noch abschließend jetzt die drei aktuellen Lieblingsbands der heutigen Zeit zu nennen. Also ich stehe ja schon eher so auf so 70s Rock oder Psychedelic Rock oder...
Ja gut, jetzt ist natürlich diese, die du gerade genannt hast, eher eine neuere.
Brian Jonestown Massacre, ja, aber die spielen halt so, als wären sie aus den 60ern oder so. Verstehe. Also sie haben so ein sehr... Also es ist schon die alte Schule, sag ich mal.
Ja.
Und dann gibt es jetzt sozusagen richtig frisch Bands aus dem 21. Jahrhundert, die auch wieder sich so auf die alten Sachen zurückbeziehen und das halt auf so eine Art und Weise machen, die man ihnen auch abkauft. Also es gibt ja irgendwie dann ganz viel so diese, jetzt machen wir alle auf Hippies und dann werden da irgendwelche Hippie-Bands zusammen gecastet und machen halt auf, wir haben wieder lange Bärte und wir machen es wild, ja, und das klingt aber auch alles so retortentechnisch, aber es gibt halt auch noch ein paar Bands, die das so richtig ernst meinen und die richtigen Drogen nehmen und so. Ja. Und eine davon heißt Sleepy Sun, die ich den geneigten Hörern wärmstens empfehlen möchte.
Hier wird Sleepy Hollow vorgeschlagen.
Nee, aber
was ist denn auch die englische Wikipedia?
Also die Sonne.
Also die Enhanced Wikipedia, also die EN-Wikipedia hat es natürlich, klar.
Ja. Ja, da gibt es auf YouTube auch einfach ein paar echt ganz großartige Videos von denen und man merkt einfach, dass die das ernst meinen. Und die andere Band, die mir da so einfällt, ist Tame Impala. Die sind allerdings schon so eine kleine Nummer größer geworden.
Ich das jetzt verstanden hätte.
Tame Impala, ich hab's dir mal gejabbert.
Dankeschön. Gut, dass wir modernste Technik am Start haben. Ja.
Also, die machen so ein bisschen anderen Musikstil. Also das ist jetzt schon auch sehr effektlastig teilweise, aber ja auch laut Wikipedia noch als Psychedelic Rock eingeordnet.
Ich sehe schon, du bist Psychedeliker.
Ja. Also da könnte man noch stundenlang genau, Tame Impala und dann eine fehlt noch.
Ist ja auch ein interessanter Name. Wir haben noch gar nicht die Namen erklärt, das hätten wir auch noch machen sollen.
Ja. Eine Band, die noch besonders cool ist aus dieser Riege, ist nennt sich Wolf People. Und die sind so cool, weil die hatten ihr Album draußen und das gab es nur als MP3 oder Schallplatte. Und ich habe keinen Schallplattenspieler und ich weigere mich ja, MP3s zu kaufen. Weil wenn ich so Geld für Musik ausgebe, dann will ich das Gleiche haben, was ich kriege, wenn ich eine CD kaufe.
Genau.
Nämlich Lossless, kein Lossless. Watermarking, DRM-Kram.
Wolf People?
Genau.
Die finde ich nicht.
Doch, gibt's hier auch, warte.
Englische Wikipedia hat nicht.
Sicher? Wolf tatsächlich.
Wie Wolf und People wie People.
Ja, dann gibt's die halt, dann sind die noch nicht relevant genug für die Wikipedia. Ich suche mal die Webseite kurz raus.
Mach das.
Genau, und dann habe ich denen halt geschrieben, so eine E-Mail, wie sieht's denn aus? Gibt's noch irgendwie Lossless oder Flak oder irgendwie sowas? Und dann hat der diese Mail, der die empfangen hat, irgendwie ans Label von denen weitergeleitet und die antworteten, nee, machen wir nicht. Dann habe ich nochmal eine Mail geschrieben und gemeint, ja, aber es wäre schon cool und eben genau aus diesen Beweggründen, dass ich nicht MP3s haben will. Und dann hat das Label nochmal Nein gesagt und dann hat mir aber der Typ von der Band geschrieben, sag mir mal deine Adresse, ich habe die Masters und hat mir eine CD gebrannt, hat da drauf irgendwie schön gemalt und hat groß Lossless draufgeschrieben auch und hat mir das dann tatsächlich aus England rübergeschickt.
Ja.
Und schon alleine deshalb möchte ich die Wolf People an dieser Stelle nochmal ganz nach vorne holen. Ja.
Ja, das ist natürlich sicherlich verständlich. Na, und dann sagst du, du hast... echt. Ich meine, das ist doch echt schon nerdmäßig. Also eine besondere Art der Fankultur, wenn man dann sagt, nee, ich will von euch aber was Lostes haben. Und dann die armen Künstler so lange da quält, bis
sie
dann.
Ja, na, die armen Künstler, die noch klein sind, die reagieren dann wenigstens auch noch. Und an der Stelle kann man eigentlich noch sagen, kann man noch so eine Seite erwähnen, Boomcat. Also boomkat.com. Da sind nämlich ganz viele von diesen Bands, die gerade noch ganz klein sind oder vielleicht schon ein Label haben, aber noch nicht bei irgendwie oder glücklicherweise noch nicht bei so einem Major-Label gelandet sind, ihre Sachen. Und da gibt's bei Boomcat gibt's Lossless, Flux ohne DRM und alles zu kaufen meistens. Zum Beispiel eben von Tame Impala und so weiter kann man sich da die Alben schön kaufen, instant runterladen. Also wenn ich Musik kaufe im Netz, dann zu 90% bei Boomcat. Und dann gab es noch so einen anderen Store, der heißt Bandcamp, wo jeder Künstler sich seinen eigenen Store sozusagen machen kann. Und da habe ich jetzt auch schon ein, zweimal verlustfreie Musik kaufen können. Ja,
ja, das ist gut. Bandcamp.com oder so?
Ja, das ist so die Hauptseite von denen, aber meistens, wenn man halt irgendwelche coolen Bands kennenlernt, dann verlinken die dann automatisch einfach da drauf.
Mhm. Das ist auch eine gute Sache, also weil wir ja auch so ein bisschen immer nachdenken müssen, wie man Kultur jenseits der GEMA, auf die wir auch noch kommen müssen, wie man die finanziert. Und das ist natürlich vielleicht eine ganz gute Sache.
Ja, also ich meine, das ja, wissen wir ja alle, dass es auch eine sehr traurige Geschichte ist hier mit den mit dem Musikkaufen. Also die haben es ja alle immer noch nicht begriffen, ne?
Ja, ja. Nee, das ist wirklich furchtbar. Also ich meine, das ist wirklich ganz, ganz schrecklich.
Also wenn die Bands mir aus Verzweiflung dann einfach eine CD brennen und schicken, dann ist da wirklich irgendwas noch nicht richtig angekommen. Naja. Okay, und eine Band, die so mit diesem Psychedelic Rock irgendwie, also ein Album eigentlich nur auch wieder, der Black Rebel Motorcycle Club, der mit seinem Namen an einen Film mit Marlon Brando anspielt.
Ja,
nee, nicht an den Namen des Films, aber
an den Motorcycle Club dort. Von welcher Band sprichst du jetzt? Das war jetzt Wolf People, oder wie?
Nee. Eben waren wir noch Wolf People und jetzt ist der Black Rebel Motorcycle Club nochmal kurz.
Das ist auch eine Band.
Ja.
Die man nicht bei Wikipedia findet. Oder ich schreibe es vor.
Doch, die findet man. Der Frontmann, der eine davon, der war früher mal bei Brian Jonestown Massacre.
Mhm.
Es hat dann aber seine eigene Band gegründet und die haben ein Album gemacht und das ist auch so, also, wenn man eine richtig gute Anlage hat und dieses erste Album, welches sich BRMC nennt, da auflegt, da kann man als psychedelischer Rockfreund auch richtig Spaß haben.
Mhm.
Ja, das sei auch nochmal erwähnt für alle die, die es noch nicht kennen, weil die späteren Alben von denen, die sind irgendwie alle Schrott.
Mhm.
Zumindest finde ich die größtenteils Schrott und das erste Album ist einfach so ein ewiger Psychedelic Rock Klassiker, da haben sie wirklich einmal alles richtig gemacht.
Mhm.
Den habe ich auch als Schallplatte mit Autogramm. Ha.
Oh, also hier kommt richtig Fandom auf.
Ja.
Ja, man müsste vielleicht noch kurz die Namen mal erklären. Die sind ja auch alle ganz lustig, gerade von diesen Psychedelikern. Also Black Rebel Motorcycle Club hast du schon erklärt. The Brian Jonestown Massacre.
Ja, eine Symbiose aus dem Gitarristen von den Rolling Stones, Brian Jones.
Genau.
Der ja auch eher unglücklich sein Leben endete im Pool.
Mhm.
Und das Jonestown Massacre war doch irgendwie so, war das diese Sekte?
Diese Sekte, genau. Ja.
Ja, also, daraus setzt sich der Name zusammen.
Ja, und The Dandy Warhols.
Ja, die.
Auch das, also, es ist wieder so ein Kofferwort. Ich bin ja begeistert. Das ist ja linguistisch anspruchsvoll. Also, Kofferwörter sind so Wörter, die man, also wie Futurama, um an den letzten Podcast zu erinnern, die man aus zwei Wörtern zusammen vermischt, amalgamiert, wie man auch sagt.
Okay.
Also, Future und Panorama gibt Futurama und Brian Jones und Jonestown Massacre gibt Brian Jonestown Massacre und Andy Warhol und Dandy. Andy Warhol gibt Dandy Warhol, ja. Denn der Andy Warhol ist ja ein typischer Fall von einem Dandy. Das passt sehr gut.
Ja.
Und ist eben auch nicht so das, was man sich unter einem Rocker vorstellt.
Also die Dandy Warhols, die haben ja auch dann relativ schnell diesen rockigen Pfad verlassen und sind ja dann auch eher so in die poppige Schiene gerückt.
Mhm. Sleepy Sun, das sagt mir jetzt nichts, da müsste man vielleicht nochmal die Wikipedia studieren. Tame Impala, Impala ist ja so ein Tier, ne? So eine Gazellenart. Dann das.
Ja, das habe ich noch gar nicht.
Das zahme Impala, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Das ist irgendwie auch so ein Symbol von irgendeinem Staat, glaube ich.
Wie Impala.
Impala, ja. Chat, irgendwer muss mir jetzt helfen mit den Impalas. Keine Ahnung.
Naja, so ein rehartiges, hirschartiges, irgendwie Gazelle, irgendwie so in dem Dreh.
So ein Tier. Ja. Arzfersenantilope, okay, das ist nur mehr. Ja. Impala.
Ja. Naja, also.
Auch irgendwie nicht ein gutes Symbol für Rock, finde ich. Man denkt doch immer bei den Rockern an so Leute mit Motorrädern, du hältst ja auch Motorradfahrer, die dann irgendwie so eine dunkle Kluft dann haben, irgendwie ein Bart und irgendwie noch ein Ohrring mindestens.
Ja, also die jungen Bands jetzt sozusagen, die das machen, die sind auch alle nicht mehr so irgendwie, also Black Rebel Motorcycle Club, die waren noch klassisch mit Lederjacke, schwarze Jeans und weißem Hemd drunter, ne? Die jetzt Sleepy Sun und so, die sind halt auch mal ein bisschen bunter unterwegs. Auf übrigens der tameimpala.com-Seite ist auch ein echt cooles Video. Mhm. Gleich auf der Startseite von denen, das irgendwie mit so einer 360-Grad-Kamera aufgenommen ist. Und da sieht man halt auch, das sind so, ja, die sehen aus wie TU-Studenten, würde ich mal sagen, ja. Aber machen halt irgendwie korrekt.
TU-Studenten? Wie sehen denn TU-Studenten aus? Das sind doch meistens so Nerds.
Ja, irgendwie sehen die nerdig aus.
Aha.
Also kannst ja mal gucken, da das Video. Und die machen aber halt ja korrekte Stromgitarrenmusik. Also.
Ich sehe es jetzt gerade hier. Mhm. Die sehen echt aus wie TU-Studenten. Gut beschrieben.
Ja, finde ich auch. Genau, und da ist so ein bisschen dieses Klischee von den Rockern von damals verschwunden. Das finde ich aber auch nicht unbedingt schlecht. Also wenn man sich so anguckt, wie die von, ja, was gibt's denn so für alte Rocker? Also diese großen Rocker, sowas wie Bon Jovi oder Aerosmith oder so ein Kram. Damit, das ist ja, oder am Ende sagt man noch, die Scorpions wären Rockmusik oder sowas.
Mhm.
Nee. Also.
Gibt es nicht.
Nee. Das sind... Auch hier irgendwie, da gibt's ja so Bands wie, oh Gott, wie heißen die denn jetzt? Die Märchenonkels nenne ich sie ja immer, aber die heißen...
The Beatles?
Nee, so hier Kiss zum Beispiel irgendwas mit M am Anfang, die so die angeblich lauteste Band der Welt sind, bla, die dann irgendwie so mit so zu knappen Lederwesten und langen Mähnen und so, weißt schon, da irgendwie auf der Bühne rumzappeln und tun, als wären sie jetzt die harten Jungs und erzählen aber irgendwie in ihren Liedern von Elfen und keine Ahnung was. Also weiß nicht so.
Hier wird gerade, ist es gerade von Stoner Rock.
Manowar, genau, Manowar.
Ja, wird hier auch gerade im Chat vorgeschlagen.
Ja, das ist ganz furchtbar.
Und,
oh.
Und dann wird von Stoner Rock gesprochen.
Oh ja, da gibt es auch schöne Sachen, ja. Naja, das ist halt, also wenn man schon mal stoned war und entsprechende Musik gehört hat, dann weiß man natürlich auch genau, dass der Name den Nagel auf den Kopf trifft, sozusagen.
Ja,
also,
ja.
Die Paradevertreter dieser Gattung sind, glaube ich, Dead Meadow.
Mhm. Dead Meadow, ich komme ja aus dem der Wikipedia gar nicht mehr raus, hab ich alles noch nie gehört. So, Dead Meadow, ja, die sehen auch aus wie TU-Studenten. Dieses karierte Hemd, also meine Güte, auch psychedelic.
Ja, aber die haben wirklich, das ist wirklich Stoner Rock vom Allerfeinsten, würde ich mal behaupten. Da bleibt kein Auge trocken.
Mhm.
Habe ich auch relativ spät erst entdeckt, aber die sind Acid Rock, sagt man auch. So.
Acid Rock? Aha. Naja, wegen psychedelisch, ja.
Ja, Also die, ja, das ist halt extrem, in Englisch würde man sagen, laid back, also so langsam und das plätschert so vor sich hin und es ist,
Sie kann man... Szenen von H.P. Lovecraft, das passt aber ja auch nicht. Naja, gut.
H.P. Lovecraft.
Das ist der mit Cthulhu und diese Horrorgeschichten aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Ja, ach, naja. Also, die haben halt sehr lange Parts, wo auch gar nicht Text drin vorkommen bisweilen, sondern einfach nur dahin schweben, ja.
Mhm. Meinem Physiotherapeuten empfehlen, der hat irgendwie einen schlechten Musikgeschmack. Oder ich weiß nicht, vielleicht wollen die Kunden das so. Da wird man auch psychedelisch eingelullt. Ich finde es immer so schrecklich. Weil die einfach, diese Musik, die da im Hintergrund gespielt wird, ist so, so simpel. Das ist so irgendwie so wie aus der Galama-Werbung. Also,
naja, also ja.
Ja.
Auf jeden Fall, die fallen mir da auch immer wieder gerne ein. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, und dann wurde ja, glaube ich, auch vorhin schon im Chat erwähnt, ist natürlich auch noch ganz groß. Sag schnell, Surf oder Psychobilly.
Mhm.
Also Surfrock halt so der klassische, auch so wahrscheinlich 50er, 60er vor allen Dingen. Der halt, ja, ach, Surfrock, ich kann aber bestimmt kurz...
Gibt's in der Wikipedia.
Ja, pass mal auf, ich, das findet die GEMA gar nicht raus, was das für eine Band ist. warte mal, jetzt muss ich allerdings mal suchen hier. Mal sehen, ob ich hier... Das Schöne ist bei Surf, da früher haben sie ja alle die gleichen Songs gespielt, deswegen...
Ja.
So, vielleicht hört man das ja so ein bisschen dann nachher.
Ja, wird man ein bisschen hören.
Also vor allen Dingen großartig finde ich das, weil es keinen Text hat.
Mhm.
So beim Arbeiten ist das so eine meiner Lieblingsmusiken, weil die halt schon immer sehr dynamisch ist, also irgendwie nicht so einschläfernd, sondern irgendwie ein bisschen vorantreibend, aber nicht mit Text ablenkt. Also man kann einfach so sozusagen wie Elektro heutzutage kann man auch... Surf nehmen und da gibt es dann halt natürlich auch die klassischen Vertreter.
Mhm.
Und ein paar neue Bands, die das auch noch ganz cool hinkriegen. Und dann gibt es eben noch so diese Subart Psychobilly.
Mhm.
Und jetzt eigentlich so ist so die Analogie, wenn man das auch vom Rock und Psychedelic Rock nimmt, dass vor allen Dingen Hall hinzukommt und Reverbs und so, also dass die Gitarren hallen und mehr Räumlichkeit kriegen und also getragen von Effektgeräten natürlich und das ist beim Psychobilly sozusagen auch so, also das ist so eine Mischung aus Rockabilly und Surf. Relativ schnelles Tempo, viel Hall auf den Gitarren und meistens mit irgendwelchen Einspielern am Anfang, so von irgendwelchen alten Monsterfilmen oder ähnlichem.
Ah.
Also zum Beispiel das klassische Beispiel wäre jetzt, mal sehen, also ich glaube ja so ein paar Sekunden Schnipsel kann man ja schon abspielen, ne?
Ja, das, was du jetzt abgespielt hast, war so kurz und so qualitativ dann nicht so brauchbar, dass also echt da nicht viel passieren
kann. Also genau,
deswegen, wenn man noch dabei spricht, ist es wirklich eindeutig ein Zitat.
Zum Beispiel, hier damals gab es so eine Fernsehserie The Monsters von 1964 und die hatte auch so ein total cooles Theme. Mal sehen, ob das funktioniert hier mit YouTube. So als kleines Beispiel, ne? Ich glaube, die Addams Family tatsächlich dann auch, ne? Oder?
Ja, das könnte sein.
Am Anfang, die Serie, oh, dieses YouTube. Naja,
wir wissen, also die Leute können selber klicken, da mache ich auch keinen.
Genau.
Krieg keinen Ärger mit der GEMA. Was haben Sie hier noch? Robert and the Roboters. Eine Surfband aus Dresden. Ah ja, da gibt es in Deutschland auch.
Da gibt es wirklich.
Danke für den Hinweis aus dem Chat, weil beim letzten Mal ja gesagt wurde, ich hätte bei den Comics, beim vorletzten Mal, die Deutschen nicht. Ja, das ist halt immer schwierig.
Ja,
die Deutschen haben es auch schwer.
Also bei coolen Rockbands und gerade so in dieser psychedelischen Schiene, da gibt es einfach so viele gute Sachen und das Beeindruckende ist eigentlich, dass es so in den 60ern und 70ern gab es halt nur gutes Zeug. Also hier schon alleine bei Acid Rock die Aufzählung, ja, Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead und so weiter. Ja.
Jetzt diese Aufzählung, ja?
Ich bin gerade bei Acid Rock gelandet. Ach so. Ja, also The Doors und Jefferson Airplane sind ja auch irgendwie einfach großartig. Und das waren halt Bands, die früher auch auf Platz 1 in den Charts waren. Ne? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, so in Zeiten von Lady Gaga und dem Ganzen.
Ja.
Und das ist ja nur eine Sparte davon. Dann gibt es ja noch die Beatles, die Rolling Stones und tausend andere coole Bands dazu. Vermisse ich ja immer so ein bisschen diese...
Ah, jemand über Jabba, man ist ja auf allen Kanälen hier,
ja.
SH weist darauf hin, dass ich eine Sendung über Krautrock machen soll. Was ist denn das? Und da gibt es zwei tolle Dokus von der BBC. Das stimmt eigentlich, von der BBC gibt es mehrere Musikdokus. Du hattest ja vorhin auch schon, glaube ich, einige erwähnt.
Von der BBC habe ich keine erwähnt, glaube ich.
Ach nee, das war dieses Dick, das war aus Kalifornien, genau.
Ja. Naja. Ich guck gerade mal, was gab's denn da eigentlich noch, aber. Ja, also The Doors ist auf jeden Fall auch in Teilen großartiger Stoner-Rock sozusagen. Riders on the Storm und so. Ja. Nee, David Bowie gab's ja auch noch und. Ja. Naja.
Ja.
Die tollste Musikrichtung der Welt.
Was steht hier noch? Kraftwerk. Ist das überhaupt Rock?
Naja. Vielleicht für manche.
Ja, Kraftwerk ist ja irgendwie auch sehr nerdmäßig. Also
definitiv.
Chaos Radio macht ja immer was von Kraftwerk. Aber würdest du jetzt nicht als erwähnenswert?
Würde ich jetzt nicht unter meiner Rockleidenschaft auffüllen, ja.
Aha, gut. Ja, dann können wir das Thema Rockleidenschaft mal abschließen mit der Begründung, warum wir keine Sendung über Gitarren machen, da wollen wir jetzt schon die ganze Zeit darüber sprechen. Das Problem ist nämlich die GEMA. Wir wollten das machen, wir hatten das ernsthaft vor. Da habe ich mir gedacht, naja, man kann ja irgendwie so ein bisschen zitieren, das muss ja erlaubt sein. Naja, und dann haben viele Leute gesagt, nee, das ist bei Musik nicht erlaubt, aber man kann bei der GEMA eine Lizenz bekommen. Und ich dachte, naja, Geld soll jetzt mal keine Rolle spielen. Dann rufen wir halt zum Flattern auf. Und und Huckel ist dann auch gleich auf die GEMA-Seite und hat mir einen Link geschickt. Und was wir da so gelesen haben, war dann eher niederschmetternd.
Ja.
Also es geht nicht.
Ja, es ist schon eher so, da hat man gar keine Lust.
Nee.
Also ist auch so völlig am Konzept-Podcast vorbei irgendwie.
Ja. Also man hat wirklich den Eindruck, dass die GEMA das Konzept nicht verstanden hat.
Ne? Ja, ist bestimmt auch so. Also, naja. Ich habe ja früher Internetradio einfach so gemacht. Da hatte aber auch kaum noch jemand Internet. da hatte es die GEMA, wusste wahrscheinlich auch noch nicht, dass es das gibt. Wenn man es heutzutage alles ganz offiziell machen will,
dann
darf man irgendwie nicht länger als 30 Minuten...
Ja.
Man darf nicht mehr als 300 Euro pro Monat damit einnehmen.
Ja gut, also das Geld einnehmen, das schafft man nicht wegen der, weil bei Flatter ja auch nur ganz wenig reinkommt. Allerdings steht da, dass auf die Dauer keine Gewinnerzielungsabsicht da ist und Flatter ist natürlich irgendwie mit eingebauter Gewinnerzielungsabsicht. Da kann man halt wahrscheinlich, kommt man schon Probleme. Aber die 30 Minuten sind natürlich völlig blödsinnig.
Ja.
Also Podcasts sind ja nun genau das Medium, wo man mal länger als 30 Minuten sprechen kann. Ist ja kein Radio. Aber die gucken halt mit der Radiobrille drauf. Und das ist halt nicht gewünscht.
Ja, also ich würde das ja auch total gerne machen. So einmal die Woche irgendwie nur eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie die tollsten Gitarrenschätze ausbuddeln.
Ja.
Aber so wie sich das da auf dieser Liste da gestaltet.
Ja, dann geht das wirklich nicht. Und dann soll man 10 Euro pro Monat zahlen, solange das Ding online ist. Das heißt also, man kommt nie aus der Schuld gegenüber der GEMA raus. Dann darf man keine Tags, keine Schnittmarken machen. Was ich auch blödsinnig finde. Gut, ich mache jetzt keine, weil ich mir die Arbeit nicht machen will. Aber wenn man verschiedene Themen hat oder dann eben auch Musik und Redebeiträge mischt, dann ist das vielleicht schon gar nicht so schlecht, so Schnittmarken zu haben. Wo man dann zum Beispiel ein Musikstück auch überspringen kann, weil man was einem nicht gefällt und dann da weitermachen will, wo es weitergeht. Also dann dieses Talkover, dass man immer reinsprechen muss, das wird auch, glaube ich, nicht gemacht. Also ich kenne ja Podcasts, die GEMA-Sachen machen, also zum Beispiel die Podcasts der Öffentlich-Rechtlichen, aber die haben wahrscheinlich wieder Sonderkonditionen. Aha. Da wird eben nicht reingesprochen. Ja, und dann gibt es halt hier auch noch diese Sache, dass es den Podcast nur auf einer, zwei oder drei Urls geben darf. Das ist ja nun auch schon wieder seltsam, weil es ja Urshorten gibt und allein dieser Podcast läuft ja auf ganz verschiedenen Urls, weil der auch bei Xenim zu finden ist und so. Also da kommt man auch gleich in Teufelsküche. Und was vor allen Dingen das Problem ist, wenn man solche Live-Aufnahmen macht wie wir jetzt, dann ist man gleichzeitig Podcast und Webradio und wird wahrscheinlich dann von der GEMA auch mehrfach zur Kasse gebeten.
Naja, ich habe denen ja mal eine Mail geschrieben und geschrieben, was wir da so machen würden wollen, und bis jetzt gab es noch keine Antwort. Vielleicht.
Ja, ich glaube, denen, die haben es noch nicht so mit Mail. Ich glaube, da musst du
nicht schreiben
oder ja, faxen. Nee. Und ja, warten wir mal ab. Das ist interessant. Wir informieren dann über den weiteren Verlauf.
Genau.
Ja, vielleicht gibt es ja dann doch eines Tages die Möglichkeit.
Was? Mal richtig die Stromgitarre rauszuholen, ja.
Genau, ja. Ja, jetzt haben wir eigentlich soweit alles gesagt zum Thema Gitarren.
Da nee, noch lange nicht.
Also was wir dürfen. Ja, natürlich kann man mehr sagen, aber leider ist das ohne Beispiele halt immer schlecht. Wir haben das ja vorhin schon gesehen.
Ja.
Das macht dann einfach keinen Spaß. Man möchte dann schon sagen, was das ist und so. Und nicht einfach nur verlinken.
Richtig.
Also das ist nachvollziehbar, dass das irgendwie dann nur den halben Spaß macht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem zweiten Thema. Wir wechseln halt hier das Thema.
Ich habe ja, weil ich nicht über Gitarren sprechen wollte und du aber unnachgiebig fragtest, ob wir denn einen Podcast machen, fragte ich ja, ob es ein Podcast About Nothing ist, in einer Anspielung an eine Serie About Nothing.
Genau.
Eine Serie, die schon lange eigentlich gar nicht mehr läuft, aber in bestimmten Kreisen doch Kultstatus nach wie vor innehat.
Ja, genau. Und die ist auch wirklich gut.
Ja, Seinfeld heißt sie nämlich, ja.
Ja, genau.
Das ist aber auch echt erstaunlich, weil eigentlich ist, also ich halte die auch für ausnahmslos gut und würde die jedem empfehlen und nahelegen. Allerdings habe ich auch schon oft beobachtet, dass sich Leute dagegen erstmal verwehren. Wahrscheinlich, ja, also muss man da wie bei allen Serien sich erstmal so selbst drauf einlassen, drei Folgen zu gucken, bis man dann so richtig drin ist.
Mhm. Ja.
Aber ja, ist auf jeden Fall seit eh und je eigentlich von dem Genre der Unterhaltungsserien oder den Comedy-Serien irgendwie mein absoluter Favorit.
Ja.
Und da geht es ja im Prinzip auch drum, erstens ist sie ja total selbstbezogen, weil im Prinzip Seinfeld sich selber spielt und seine Freunde da auch und sein echtes Leben sozusagen natürlich parodiert, aber auch zu Teilen mit einfließt. Und dann gibt's ja auch in der Serie den Moment, wo sie sozusagen davor stehen, eine Serie zu machen und ihnen fällt nichts ein. Und dann kommt ja der George mit der Idee, eine Show About Nothing zu machen.
Genau.
Ja. Du und ich gehen in den Supermarkt. Das ist eine Folge.
Ja.
Und
ja,
genau so wollten wir diesen Podcast heute gestalten. Maha und ich treffen uns und unterhalten uns über psychedelische Musik. Und fertig ist die Show.
Genau. Ja, naja, es klappt ja ganz gut. Also Seinfeld mag ich ja auch sehr, bin ich allerdings auch durch dich drauf gekommen. Also man muss wirklich sagen, du hast mich da in mehreren Dingen sehr beeinflusst. Also eigentlich mehr durch den Chaos Computer Club, das war ja mehr Zufall. Wir saßen da ja irgendwie und dann hattest du, glaube ich, vorgeschlagen, da irgendeine Seinfeld-Folge zu schauen.
Ja.
Marine Biologist, glaube ich, war es.
Ach ja, diese großartigen Folgen.
Großartig, die habe ich dann nachher auch nochmal gesehen. Also ich habe dann ja manche Folgen wirklich mehrfach gesehen. Es gibt, glaube ich, sogar in der englischen Wikipedia irgendeine Seite mit herausragenden Seinfeld-Folgen oder so.
Ja, dann bestimmt.
Irgendwie, und da gibt es halt einige, die sind wirklich klasse. Also Marine Biologist ist halt ganz schön. Und da kann man auch erklären, wie Seinfeld funktioniert. Ach, erklär du mal.
Naja, also...
Ist ja immer auf eine bestimmte Weise aufgebaut.
Naja, ja, also es geht halt irgendwie los in der idealen Folge, dass die beteiligten Personen auch alle eigentlich eigene Handlungsstränge so ein bisschen haben. Es gibt zwar ein zentrales Thema.
Nee, es geht anders los. Na? Es geht so los, das hat Sat.1, wo das in Deutschland gelaufen ist, am Anfang den wichtigen Eröffnungsteil, sozusagen das Vorspiel, haben sie weggelassen. Und dadurch wurde es irgendwie schon...
Also die ersten Pilotfolgen oder was?
Nein, in der Folge.
Ach so, das mit dem...
Anfang.
Mit dem Stand-up.
Genau.
Ah. Ja, okay, also los. Also das haben sie auch später dann wieder sein lassen, ne? Es ging halt los immer mit dem Stand-up-Programm, so mit ein, zwei Jokes aus Jerry Seinfelds Stand-up-Comedy-Programm. Live im Comedy-Club sozusagen gefilmt. Und dann ging sozusagen die Serie los und meistens hatte der Stand-up-Comedy-Teil halt auch schon irgendwie thematisch mit der Folge zu tun. Und also für diejenigen, die, es gibt hier im Chat tatsächlich Leute, die das noch nicht gesehen haben oder nicht kennen, sei gleich empfohlen, das auf jeden Fall auch in Englisch zu gucken. Also die deutsche Synchronisation ist nicht schlecht, aber die englische ist doch um einiges unterhaltsamer. Und im Prinzip kann man auch alle Staffeln gucken. So, es geht eigentlich auch relativ maulos, diese Serie. Ne?
Ja, also die erste ist nicht so gut.
Die ersten Staffeln, die kann man sich eigentlich nur angucken, um vielleicht so das Gesamtbild zu haben. Ja. Aber die sind noch relativ mau. So. Und in der zweiten, dritten, vierten Staffel geht es dann so richtig ab. Und dann, ich weiß nicht, die fünfte oder sechste, die waren dann auch nicht so prall. Und dann zum Schluss aber nochmal. Aber eigentlich so die ersten 4, 5 Staffeln, die kann man sich erstmal schon direkt so reinziehen. Und man muss die auch gar nicht in der richtigen Reihenfolge gucken. Also es gibt zwar ein paar Folgen, die sich so aufeinander beziehen oder wo so ein Handlungsstrang über mehrere Folgen gezogen wird, aber das ist eher die Ausnahme. Meistens kann man einfach ein beliebiges Werk rauspicken und hat dann irgendwie 30 Minuten oder so, gehen die Folgen ja auch nur, ne? Oder irgendwie relativ kurz.
Sehr kurz.
Spaß haben. Ja, naja, und also der besondere Reiz eigentlich liegt darin, dass es eben eine Show about nothing ist, also eigentlich so ganz alltägliche Dinge passieren und die
man
aber.
Man erkennt
so,
das wieder. Also man erkennt, man hat genau die Situation schon mal erlebt. Und es
sind wirklich so Sachen wie Grüßen der Nachbarn im Treppenhaus, ja. So irgendwie so. Ich konnte das auf jeden Fall gut nachvollziehen. So, man weiß immer nicht genau, grüßt man jetzt, grüßt man nicht. Und wenn man einmal nicht gegrüßt hat, dann grüßen die anderen auch nicht. Und dann weiß man nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und natürlich ist es in der Serie dann immer sehr überspitzt noch dargestellt und meistens kumuliert das dann am Ende auch in einem großen Desaster alles.
Sind übrigens 23 Minuten die Folge, sagt der Chat.
Ja, also es ist wirklich.
Naja, also um das nochmal zu erläutern, also gerade Marine Biologist ist da, glaube ich, gut. Jemand denkt, dass er was Belangloses tut und das hat halt der ganz, ganz heftige Folge.
Ja.
Also Marine Biologist behauptet, wie heißt er noch? Der eigentlich mein
George.
George, genau. George, mein Lieblingscharakter, weil der so richtig, und deshalb muss man es auch auf Englisch sehen, der hat einen New Yorker Akzent und zwar so richtig ausgeprägt. Das ist so richtig knallhart New York. Ne? Da kriegt man so richtig das Feeling. Und ist ja immer hinter irgendeiner Frau her. Also das ist übrigens auch ein wiederkehrendes Thema. Da können wir auch noch drüber sprechen. Das ist ähnlich wie bei Futurama. Es geht halt hier nicht darum, dass eine Familie im Mittelpunkt steht, sondern eben so ein Social Network. Und naja, okay. Also er will da wieder eine Frau rumkriegen. Auch nur so für eine kurze für ein kurzes Tête-à-Tête und behauptet, er sei Meeresbiologe.
Ja.
Ja, und was er aber nicht ahnt, ist, dass er diese Frau dann später wieder trifft, wenn sie in den Hamptons sind. Und da wird plötzlich ein Meeresbiologe benötigt. Und ist natürlich dumm, wenn man keiner ist, aber einer sein soll. Naja, jedenfalls gibt es dann so interessante Verwicklungen. Und ich glaube, man sollte auch mit der siebten Staffel anfangen. In der siebten Staffel sind halt so ein paar Folgen, die absolute Höhepunkte sind.
Na, dann erzähl mal, was
Ja,
gibt's denn
der
da?
Subnazi.
Ja, das ist auf
Das
jeden Fall.
Subnazi ist überhaupt die Folge schlechthin. Auch wieder diese Sache, also gibt es irgendwie eine gute Suppe, aber der Inhaber des Ladens möchte halt, dass Ordnung herrscht. Und ja, das.
Na, die Sache ist halt, ne, ja, also Subnazi ist halt so eine Folge, die einfach auch sehr viel dann irgendwie, also die quasi so ein kleines Meme dann
Ja, no
produziert
soup
hat.
for you.
No Soup for You war der Ausspruch heutzutage schon wieder abgeklungen, weil von tausenden anderen Memen abgelöst, aber ja.
Ist das nicht sogar in meiner Meme-Liste drin? Ich habe ja hier so eine, im Hintergrund des Podcasts sind ja so lauter Meme und ich glaube, das ist auch drin. Also ich hatte es in der
Ja.
Liste. Ich habe da die grafische Umsetzung nicht gemacht, deshalb weiß ich nicht, ob mein Grafiker das drin hat. Muss man suchen.
Ja, Fusilli Jerry, stimmt, war auch in der siebten. Naja, auf jeden Fall, aber so, das Wesen der Show ist halt eben, wie gesagt, schon diese Kleinigkeiten des täglichen sozialen Miteinanderseins, ja, die täglichen kleinen Fauxpas, die dann einfach sich bisweilen in totalen absurden Desastern am Ende zusammenfügen oder auflösen und ja, ist einfach total großartig. Und eben dadurch, dass es auch noch so selbstbezogen ist, das war halt auch, weiß nicht, bestimmt. Also ich wüsste jetzt zumindest erstmal nicht von einer Serie, die so selbstbezogen war vom Inhalt her. Also sonst hat man ja immer irgendwelche komischen Geschichten und das war halt einfach nur Seinfeld.
Naja.
Und dann eben auch so dass Seinfeld jetzt eine Serie macht und dann sie in der Serie zu NBC gehen, um die Serie zu pitchen, die du gerade siehst. So.
Naja,
Und
dieses Meta-Ding ist auch total klasse.
das war halt schon, hat einfach, da ist dann halt, also seine Freunde in der Serie, die werden ja von Schauspielern gespielt, nur Seinfeld spielt sich selber. Und dann kommt es halt dazu, dass sie diese Serie bei NBC machen sollen und casten dann sozusagen Schauspieler, die so sind wie die Schauspieler, die so sind wie seine Freunde und so, ne? Und dann kommt halt ein dritter Kramer sozusagen durch die Tür und macht, oder verschiedene andere Schauspieler, die dann so sind wie Kramer und
Ja.
da sind einfach,
Oder eben gerade nicht so sind, das ist
ja.
dann auch witzig, weil jemand anders.
Genau.
Ja.
Und ja, also, das ist halt, also dadurch, dass die Folgen auch so kurz sind, ist es halt echt immer ganz gut so zum Dazwischenschieben und
Ja, kann man. Also das ist wirklich, obwohl es manchmal über einzelne Folgen hinweg so Handlungsstränge gibt, ist halt steht halt jede Folge auch für sich. Das kann man dann auch durcheinander sehen. Also vielleicht dann erstmal die Highlights. Also Subnazi muss man sehen, glaube ich. Weil auch da der Spannungsbogen so gut ist und auch so eine ewige Wahrheit, ähnlich wie bei Marine Biologist, durchkommt. Ich meine, die Elaine verdirbt es sich ja mit dem Inhaber des Suppenladens,
Ja.
aber hinterher bekommt sie indirekt durch ihn ja den Schrank. Und also mehr wird jetzt nicht verraten. Also mit dem Schrank hat es dann nochmal eine besondere Bewandtnis. Also es ist halt total, es schaukelt sich halt total hoch und das ist halt richtig.
Aus nichts vor allen Dingen.
Ja, aus dem Nichts. Und das ist halt klar, im Alltag, ja, passieren halt solche Sachen und ja.
Eine absolute Lieblingsfolge, die ich auch noch empfehlen würde für alle die jetzt schnell zur Videothek dann heute Abend noch rennen, ist dann auch noch The Opposite. Aber ich würde da eigentlich will ich da gar nicht so viel Inhalt verraten, weil das kommt dann einfach auch viel schöner. Das Problem ist bloß, wenn wir jetzt sagen, irgendwie guckt euch mal die und die Folgen an. Also eigentlich müsste man halt die Charaktere vorher schon so ein bisschen kennenlernen, ne? Also vielleicht ist es doch gar nicht schlecht, auch mal so von der
Am
ersten
Anfang,
Staffel
ja.
einfach die zwei, drei, die es da von der Pilotstaffel gibt, zu gucken. Dann kennt man wenigstens die Charaktere und dann steigt man ein mit The Opposite, Marine Biologist, Subnazi. The Hamptons auf jeden Fall auch großartig.
Ach ja, das ist ja die Opposite. Jetzt weiß ich wieder, welche das ist.
Ja.
Großartig,
Oder
genau. Aha. Ja. Der Titel sagt eigentlich schon, worum es geht, aber ich sag nichts. Nee, das muss man gesehen haben. Es ist wirklich eine großartige Folge.
Und die Serie ist halt aus den 90ern, ne? Das sieht man natürlich auch total krass an den Outfits und so weiter. Und deswegen ist das vielleicht auch schwierig, so, wenn man jetzt irgendwie noch nie das gesehen hat, da nochmal reinzukommen in so eine alte Serie, die halt auch so, ne? Von der Produktion her auch so aussieht und so weiter, aber ja, ich finde, der Humor ist durchaus zeitlos. Und auch wenn das alles in den 90ern spielt, sind so die Situationen einfach auch immer noch im 21. Jahrhundert so präsent.
Ja, das sind ja so Archetypen, ne? Also der Kramer ist halt so der verschrobene Nachbar. Und solchen Nachbarn hat man halt irgendwie, der verschroben ist und wo man irgendwie denkt, na, das kann ja gar nicht gehen. Aber der hat dann eben auch sein Feld, wo er halt irgendwie... Naja, zum Beispiel kommt er mit dem Sub-Nazi gut zurecht und so. Also das ist dann schon, also der erweist sich dann auch als nützlich.
Ne? Ja, so eine Serie, die ja irgendwie parallel oder so annähernd zur gleichen Zeit lief, war ja Friends. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen so ein ähnliches Theme eigentlich von der Sache her.
Aber nicht lustig.
Aber eben viel weniger lustig. Also Seinfeld ist wirklich viel absurder und also man... Man kann es auch wirklich nicht mit Friends vergleichen. Also Friends ist da echt so eher so das seichte, hier mal ein kleiner Schmunzler und da mal ein Lacher. Und bei Seinfeld, da geht wirklich alles drunter und drüber.
Manchmal ist es so, dass man es gar nicht aushält. Weil halt dann, ich glaube, ein Trick bei Seinfeld ist auch, dass man schon erahnt, das geht schief. Ne? Das muss einfach schief gehen. Also ich hatte das vorhin mit dem Marine Biologist schon angedeutet. Und dann ist man, dann hat man auch so, dann ist die Spannung auch, wo geht's jetzt schief, an welcher Stelle?
Zumal es eben auch nicht so durchschaubar immer alles ist, ne? Das ist schon gut, ja.
Ja.
Der Seinfeld an sich, der hat ja, eigentlich kommt er eben aus, ist er Stand-Up-Comedian, so klassischerweise. Und als dann die Serie irgendwann ja zu Ende war, hat er auch nochmal sein Stand-Up-Programm, das Best-of sozusagen, auf dem Broadway irgendwie dreimal aufgeführt. I'm Telling It For The Last Time heißt das, oder Seinfeld Live on Broadway, irgendwie so ist die DVD.
Seinfeld Live on Broadway heißt das, glaube ich.
Und das ist auch nochmal extrem zu empfehlen für, weil der Seinfeld hat halt irgendwie auch so einen sehr speziellen Humor. Also im Prinzip macht er nichts anderes, außer die alltäglichen Dinge zu beobachten und einem vor Augen zu führen, wie absurd die Dinge eigentlich sind. Und das funktioniert halt in der Serie gut und das funktioniert halt in seinem Stand-Up-Programm eigentlich auch ganz gut. Und auch so Kollegen oder andere Leute, die man jetzt schon so über Seinfeld hat sprechen hören, meinen eigentlich auch genau, dass das eben genau seine Stärke ist irgendwie und so gut dir so gut beherrscht wie sonst keiner, irgendwie den Alltag ad absurdum zu führen sozusagen.
Genau. Ja. Das ist wirklich das Besondere. Es ist wirklich total, es ist wirklich total alltäglich, eigentlich nichts. Deshalb eben Show About Nothing. Und es gibt aber so Situationen, die sich daraus ergeben, die dann völlig absurd sind. Aber man erkennt die Situationen wieder, die man vielleicht ein bisschen weniger absurd auch erlebt hat. Und man erkennt auch die, und deshalb ist es halt zeitlos. Es sind halt irgendwie auch alles so Archetypen. Also die Elaine ist ja auch irgendwie, so die typische, ist ja die Ex-Freundin von Seinfeld und irgendwie auch... kompliziert. Und
Das Schöne eben auch, was ich eben an der Serie mag, ist eben nicht so wie bei Lost oder Dexter oder wie sie alle heißen, dass man erstens gar nicht lange reinkommen muss, sondern die kann auch schon in der ersten Folge einfach lustig sein. Dann ist es eben auch nicht jedes Mal so ewig lange. Und es ist auch nicht so süchtig machen. Also es ist nicht so, dass man jetzt, also man kann auch gar nicht den ganzen Tag Seinfeld gucken, weil durch dieses Gelache und bla bla bla, irgendwann geht es einem auf die Nerven. So, also die Suchtgefahr ist halt auch nicht da. Es ist halt wirklich immer so, jetzt mal eine kleine Folge Seinfeld einschieben und dann ist es auch wieder gut erstmal.
Also ich nutze das regelmäßig, ich habe ja den kompletten Seinfeld. Ich nutze das regelmäßig, wenn ich krank bin und kommt das zum Glück nicht sehr oft vor. Aber gerade so nach dem Kongress hat man ja die typische Kongresspest. Dann will man ja auch nicht so konzentriert irgendwas sehen, wo man sich konzentrieren muss. Na, dann guckt man ein paar Folgen Seinfeld und ist dann auch wieder gut drauf. Das verbessert den Genesungsprozess oder beschleunigt ihn. Ja, und dann ist es auch wieder gut. Dann kann man, da es ja so viele Seinfeld-Folgen gibt, gibt es auch immer noch welche, die ich noch nicht so gut kenne. Also bei den früheren bin ich nicht so. Ich habe jetzt die 7. Staffel empfohlen, weil ich mit der selber angefangen habe und die natürlich gut kenne, aber die früheren kenne ich gar nicht so gut.
Ach, diese eine Folge auch, wo sie sich im Parkhaus verlaufen. Ach, toll. Auch so ein Klassiker, wo haben wir geparkt und dann eine ganze Folge. nur damit beschäftigt. Ich
mich nicht. Ja, welche ist das?
Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt. Also da bin ich noch nicht so fit, dass ich wirklich alle Titel auch weiß, aber
ja.
Naja, also Seinfeld, wenn man mal was Lustiges
gibt
braucht.
Auch eine über Urheberrecht, erinnere ich mich. Da filmt Kramer irgendwelche Filme ab im Kino.
Ah.
Und dann haben sie irgendwie diese Kamera, die müssen sie dann reinschmuggeln.
Ja, ja.
Und dann irgendwie will er auch noch einen Kaffee trinken und irgendwie geht dann alles schief.
Also ein großes Thema noch bei Seinfeld vielleicht so zum Abschluss ist ja noch, dass tatsächlich die Frauen auch, vor allen Dingen bei Seinfeld, weil jede Folge so gerade am Anfang hatte eigentlich immer eine andere im Auge. Und jedes Mal stimmt halt irgendwas nicht so. Die eine sieht halt bei bestimmten Licht total hübsch aus und so im Halbschattenlicht so wie Frankenstein, so nach dem Motto. Oder die andere piekt ihre Erbsen einzeln mit der Gabel auf.
Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja, ja,
also
ja.
Lauter so eine kleinen Macken und Marotten, die dann am Ende dazu führen, dass es dann doch nicht klappt. Ne? Also so die Suche nach derjenigen, wo alles perfekt ist. Und eigentlich immer, wenn es dann eine gibt, fragt man sich dann auch schon irgendwie, okay, was ist denn jetzt diesmal nicht in Ordnung, ne? Und da gibt's dann auch so die absurdesten Begründungen oder Marotten, die man aber auch irgendwie alle nachvollziehen kann.
Einmal ist doch, wo sie irgendwie gut miteinander zurechtkommen und sich immer so herzen, so wie Schnupsi, Pupsi und so.
Ja.
Und das ganze Umfeld findet das total.
Und ja, genau, wegen diesen Kosenamen ausrastet, ja.
Auch übrigens sehr gut, weil man so sieht, was das amerikanische New Yorker Englisch, was ja stark vom Jiddischen geprägt ist, was es da für Möglichkeiten bietet, Kosenamen zu bilden, die dann auch oft so ein bisschen deutsch klingen, also eben so jiddisch beeinflusst sind. Also ist schon ganz gut. Ja, was sagt der Chat? Empfiehlt Big Bang Theory. Haben mir schon mehrere empfohlen, habe ich aber noch nicht gesehen.
Mag ich persönlich auch überhaupt gar nicht.
Was ist denn das? Also, das haben mir mehrere empfohlen, aber ich weiß nicht genau, es geht, glaube ich, irgendwie um Physiker oder so, ne? Big Bang Theory.
Ja, ach. Ich sage einfach gar nicht so viel dazu. Guckst dir einfach mal so ein, zwei Folgen an.
Ist ja, halt, guck dir mal an, muss ich natürlich wieder irgendwo finden. Naja,
ja, ich meine,
naja.
Die Videotheken sind ja da auch mal ganz gut bestückt heutzutage.
Ja. Ja.
Also, aber, also, da gibt's irgendwie Big Bang Theory und dann gab's noch so eine Serie, die so ähnlich ist, aber. Die haben also so eine neue lustige Serie habe ich wirklich.
Nee.
Die sind meistens alle so zu sehr gewollt lustig, weißt du? Mhm. Also irgendwie mit Clownsnase aufgesetzt, also so metaphorisch gesprochen irgendwie. Mhm. Haha, ich sehe jetzt besonders nerdig aus und habe einen besonders nerdigen Haarschnitt und bin dadurch schon eine Karikatur.
Mhm. Ja, so ein bisschen bei IT-Crowd. Das ist zu platt oft.
Ja.
Finde ich. Ich habe es dann aufgegeben.
Genau, IT-Crowd waren die.
Aber ich habe ein paar Folgen gesehen, dann war es mir irgendwann zu billig, weil das ist.
Und eher in die Big Bang Theory, ich verwechsel die ja immer gerne, ich muss jetzt mal schnell gucken. Eine davon war mir halt auch irgendwie einfach zu.
SA sagt, man sollte Ahnung von Naturwissenschaft haben für Big Bang Theory. Gut, okay.
Naja. Gut, ich habe da jetzt wirklich auch, glaube ich, mal in zwei, drei Folgen einfach reingeguckt und dachte mir so. Oh, nicht so meins. Gibt aber scheinbar genug, die das total großartig finden. Von daher will ich dir jetzt mal das noch nicht madig machen, aber.
Coupling wird hier noch vorgeschlagen. Kennt ihr Coupling? Nein, kennen wir nicht. Und habe ich also auf die Schnelle nicht gefunden. Ninuxinu fragt, warum man Seinfeld auf Englisch sehen sollte. Das haben wir schon erklärt. Da, also ich denke. Es ist eben auch besonders interessant durch diese besondere New Yorker Sprache und so, ja.
Das hat mich jetzt persönlich zwar nicht gereizt, sondern eher die daraus resultierenden Wortwitze, die meistens in der Synchronisation verloren gehen.
Die in der Synchronisation weggehen, das ist halt wirklich das Problem. Das war ja da auch der Grund, warum Sat.1 am Anfang diese Stand-Up-Sachen nicht gebracht hat, weil die einfach zu schwer zu übersetzen sind. Ne?
Ja.
Und dann hast du halt das Hintergrundlachen und dann sagt er irgendwas und die Leute lachen und man versteht es nicht.
Ja.
Das ist
Nee, also wirklich definitiv guckt das auf Englisch. Und wenn ihr DVDs euch aus der Videothek zum Beispiel holt oder wo auch immer her oder euch vom Freund borgt, da gibt es ja dann Subtitles. Das heißt, man kann dann auch im Zweifel die englischen Subtitles noch mit reintun, falls man es akustisch nicht versteht. Und das lohnt sich dann halt trotzdem viel mehr als sich dann dem Deutschen zu begnügen, was nur noch die Hälfte der Späße enthält und so.
Oh, Coupling gibt es ja noch. Ich habe mich da vertippt, deshalb habe ich das nicht gefunden. Ja, muss in den in die Liste hier. Ja, kenne ich nicht. Muss man mal sehen. Oder es macht jemand einen Podcast mit mir darüber.
Serien, genau.
Serien, ja, das ist sowieso so ein Dauerthema. Das muss man vielleicht tatsächlich mal abarbeiten. Und SH hat hier auch noch was. Ja, man muss Ahnung von Naturwissenschaften haben für Big Bang Theory. Und er empfiehlt eine Folge, die es bei YouTube gibt, mit Steve Wozniak. Was das jetzt mit Naturwissenschaft zu tun hat, weiß ich nicht. Aber können wir ja mal verlinken hier. Was war das jetzt? Big Bang Theory. Ja, ich denke, es ist sowieso gut, amerikanische Serien irgendwie im Original zu sehen. Nicht einfach, weil ich jetzt hier den arroganten Schnösel raushängen lassen will, sondern weil leider halt auch die Synchronisation nicht gut ist.
Futurama war ja eine totale Katastrophe in der Hinsicht. Also das war ja in Englisch gespickt mit Wortwitzen und in den Deutschen, das war eine Steppe. Da ist ja ein Tumbleweed jagte das nächste quasi.
Naja.
Und das war überhaupt in Deutsch so derbe unlustig, dass es wirklich eher nicht zu empfehlen war auf Deutsch. Und ja, ich meine, das ist jetzt, also bei Futurama war es ganz extrem und bei Seinfeld ist das vielleicht nicht ganz so schlimm, aber trotz alledem, ja, fehlt halt einfach was.
Ja. Gut, ja, dann haben wir das Thema eigentlich auch erschöpfend behandelt.
Mhm.
Dann machen wir jetzt nochmal Werbung für die nächste Folge. SH, der hier auch mit chattet, will mit mir ja was machen auf dem Easter Hack über Animes. Auch so ein Thema, wo ich mich gar nicht auskenne. Und, Coupling gibt's frei irgendwo. Aha. Aber dann nur unter Windows, auch das wollen wir nicht. Und ja, also Animes. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann schon wieder zusammenfinden, damit ich endlich mal mein Dreier-Setup testen kann. Mit eben, da muss man Vierer-Setup, da muss ich mir noch das Kopfhörer
von, kannst ja eins rein, ja.
Von Frank, genau, hat er ja auch schon zugestimmt. Dann machen wir zu viert. Genau, über Filme. Filme für Nerds und überhaupt Filme. Wow.
Naja, es gibt ja schon, also man könnte jetzt das so einmal die Klassiker und dann gibt's aber auch ja natürlich so Filme von hier, die halt so ein bisschen aus dem Hollywood-Schema rausfallen.
Genau,
also aus Hollywood sind, aber
Klassiker ist jetzt irgendwie nicht so da.
Das ist ja nicht so spannend, ja.
Ja, ja.
Superheldenfilme brauchen wir auch keiner.
Nee.
Aber hier, ja, da fallen mir gerade schon ein paar Sachen ein, die da bestimmt ganz gut passen.
Ja, sag mal, wir wollen ja dieses ein bisschen
teasen,
genau.
Na hier, Charlie Kaufman-Filme sind Spike Jones, die beiden sind ja schon im Team ganz vorne mit dabei und da gibt es ja noch so ein paar andere Kandidaten, die es fertiggebracht haben, mal nicht so den Standard Happy End Hollywood-Schmunz hinzulegen, sondern irgendwie schlaue, lustige andere Filme zu machen.
Mhm.
So in der Hinsicht könnte man da vielleicht
ein Auswahlkriterium haben.
Ja.
Ja.
Die aus dem Schema rausfällen, ja.
Ja. Okay, ja. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich.
Ja.
Und gerne wieder. Und danke auch an den Chat fürs Mitmachen. Und tschüss. Ja.
Auf Wiederhören.
Ja.
Auf Wiederhören.